wenn wir die sieben Qualitäten des Erwachens, von denen ich gesprochen habe, betrachten und das irgendwie zusammenfassen möchten, dann sind es vor allem zwei, die relevant sind, und das sind die zwei, die wir hier praktizieren. Die erste Qualität von achtsamem Gewahrsein, was wir Tag aus, Tag ein hier üben. Und die letzte ist eben, die mit der Art und Weise zu tun hat, mit der wir gegenwärtig sind. Die liebevolle Gelassenheit. Auch eine Qualität, die wir Tag aus, Tag ein üben. Achtsames Gewahrsein allein reicht nicht, um uns selber nachhaltig zu transformieren. Es braucht diese hilfreiche innere Haltung, die uns erlaubt, uns selber und andere auf weise und liebevolle Art begegnen zu können. Es ist eben diese innere Haltung der liebevollen Gelassenheit. Und das, darüber möchte ich heute Abend sprechen. Ein erster Teil, der wahrscheinlich manchen von euch bekannt ist, das ist Gelassenheit, wie wir es üben in der Erkenntnis, in der Vipassana-Meditation hier, und im zweiten Teil Gelassenheit, wie es sich auswirkt, die Rolle, die es spielt im Zusammenhang mit Herzensqualitäten wie Liebe, Mitgefühl und Mitfreude. Als erstes möchte ich die Zen-Geschichte vorlesen, die sagt, was es nicht ist, dieses innere Gleichgewicht. Es geht um einen Zen-Meister und einen jungen Mann, der im Tempel Zen übt. In der Umgebung, in der Gegend dieses Tempels gab es eines Tages ein Erdbeben, das so heftig war, dass ein Teil des Tempels zusammenstürzte. Als die Erschütterung vorüber war, sagte der Zen-Meister zum jungen Mann: "Siehst du, nun hast du mit ansehen können, wie ein Zen-Mensch sich in einer Kalamität verhält. Sicher hast du bemerkt, dass ich nicht in Panik geraten bin. Ich habe dich am Arm gefasst und bin mit dir in die Küche gegangen, denn das ist der sicherste Teil des Tempels. Und ich habe recht daran getan, denn die Küche steht noch und wir haben das Erdbeben überlebt. Dass ich trotz meines Gleichmutes und meiner Wachheit einen leichten Schock erlitten habe, hast du vielleicht daran erkannt, dass ich ein großes Glas Wasser getrunken habe. Das ist etwas, was ich unter normalen Umständen niemals tun würde." Der junge Mann sagte nichts und lächelte nur. "Was ist denn so komisch?", fragte der Meister. "Das war kein Wasser, ehrwürdiger Herr", sagte der junge Mann. "Das war ein großes Glas Sojasauce." Innere Gelassenheit. Die übrigens auch voll im Trend ist heute. Stand in Berns großer Buchhandlung einen ganzen Tisch voll mit Büchern über Gelassenheit. Und das mir am meisten aufgefallen ist, war ein Buch, das hieß "Gelassenheit siegt". Ein Fit-for-Business-Buch. Mit Fragen, Vorwürfen und Angriffen souverän umgehen. Ich meine, wenn wir da Gelassenheit haben, ist ja auch gut. Einfach verschiedene Arten von Gelassenheiten, verschiedene Motivationen dafür, sie zu entwickeln. Wir alle möchten glücklich sein und nicht leiden. Und deshalb versuchen wir ständig, Tag aus, Tag ein, in jedem Moment eigentlich, Angenehmes zu erlangen und Unangenehmes, Schmerzhaftes, so weit wie irgend möglich zu vermeiden. Und wir haften an angenehmen Erfahrungen des Körpers, des Hörens, angenehme Worte, schöner Klang, des Sehens, von schönen Dingen, des Riechens, von guten Düften, des Schmeckens, von gutem Essen, Trinken, des Fühlens, wären schöne, angenehme Gefühle, und des Denkens, von angenehmen Gedanken und Vorstellungen. Wir verlangen nach angenehmen Erfahrungen des Körpers, des Hörens, des Sehens, des Geschmacks, des Geruchs, des Fühlens, des Denkens. Und auf der anderen Seite verdrängen wir, vermeiden wir, verurteilen, hassen, ärgern wir uns über unangenehme Erfahrungen des Körpers, Schmerzen, des Hörens, Lärm und Kritik vielleicht, des Sehens über hässliche Dinge, des Riechens über Geruch, den wir nicht mögen, über Gestank, des Schmeckens über schlechtes Essen, des Denkens und Fühlens schmerzhafter Gefühle. Und wir haben Angst, wir befürchten mögliche kommende unangenehme Erfahrungen des Körpers, des Hörens, des Sehens, des Riechens, des Schmeckens, des Denkens und des Fühlens. Ständig eigentlich, immer unterwegs mit diesen Bewegungen. Und das ist völlig normal und so geht es uns allen. Ob wir nun das wahrgenommen haben oder nicht, das geht uns allen so. Aber genau das ist die Ursache für unsere größten Schwierigkeiten im Leben. Dieses ständige Reagieren ist die Ursache für all unser inneres Leid, ist die Ursache für Kummer, Sorgen, Ängste, Konflikte, Bedrückung, Einsamkeit, Wut und Hass und Sehnsucht und Trauer, Verwirrung, Aufruhr, Qual und so weiter. Aldous Huxley schrieb: Etwa ein Drittel des menschlichen Leidens ist unvermeidlich. Die anderen zwei Drittel entstehen durch unsere missglückten Versuche, das erste Drittel zu vermeiden. Und ich würde das unvermeidliche Leiden noch weit tiefer ansetzen. Diese Art der Innenreaktivität ist die denkbar ungeschickteste, unhilfreichste Haltung oder Art, mit sich selber und mit anderen, mit dem Leben umzugehen. Und wir alle wissen ganz genau, dass es unendlich viel hilfreicher wäre, weise, liebevoll, heiter, gelassen und sensibel mit sich und anderen, mit dem Leben umzugehen. Gleichmut, inneres Gleichgewicht, liebevolle Gelassenheit oder innere Geräumigkeit oder wie man das nennen will. Das ist es, was wir alle brauchen und was wir uns eigentlich alle wünschen. Es ist die Haltung, die auf dem Schlachtfeld von unserem Herz und Geist Friede möglich macht. Im Zen heißt es: Lass den Vogel fliegen im unermesslichen Himmel deiner Gelassenheit. Befreie den Fisch im bodenlosen Ozean deiner Toleranz. Klingt gut. Was ist diese Gleichmut, diese Gelassenheit nun genau? Texte geben die folgende Definition: Es ist das Wahrnehmen eines Objektes oder einer Erfahrung mit ausgeglichenem Herz und Geist. Unparteiisches Wahrnehmen heißt es wörtlich. Ausführlicher ausgedrückt heißt das: Gelassenheit, Gleichmut ist frei von allen Formen des Anhaftens und Verlangens und frei von allen Formen von Abneigung, Hass, Aversion. Das bedeutet auch frei von Erwartungen und Befürchtungen. Das besonders ein interessanter Aspekt ist in der Meditation, immer wieder hinzuschauen, wie viel Erwartung, wie viel Befürchtung spielt da ständig mit rein, fast bei jedem Atemzug, bei jeder neuen Erfahrung, die kommt, bei jedem Zwicken in der Kniekehle, Befürchtung, bei der leisesten Möglichkeit einer angenehmen Stimmung, Hoffnung. Gleichmut ist auch jene Qualität von Herz und Geist, die ohne große Anstrengung Ruhelosigkeit einerseits und energielose Dumpfheit andererseits verhindert. Und Gleichmut ist frei von Verwirrung und ist voller Energie. Das heißt lebendig, nicht abgelöscht, nicht teilnahmslos. Ich denke, bereits wird ganz eindeutig sichtbar, dass es sich um einen außergewöhnlich klaren und starken Zustand des Geistes und Herzens handelt, fern von allen Formen der Gleichgültigkeit. Es ist eine starke Kraft, die aber nicht so einfach sichtbar ist, weil sie nicht tut. Ich denke, aktives Mitgefühl ist viel einfacher nachvollziehbar und vorstellbar, zum Beispiel als das im Kontrast. Gelassenheit ist eigentlich etwas, was wir nicht tun. Das kann man nicht tun. Es ist eine Art zu sein mit den Dingen. Eine klassische Illustration ist die bekannte japanische Geschichte vom Mönch und vom Krieger. Das feindliche Heer hat gesiegt und die Soldaten plündern die Stadt. Und alle, die konnten, sind geflüchtet. Ein Mönch, der Abt, der blieb im Tempel der Stadt. Der General hört davon und stürmt in den Tempel mit gezogenem Schwert und schreit: Weißt du nicht, dass ich einer bin, der dich mit diesem Schwert durchbohren kann, ohne mit der Wimper zu zucken? Und der Mönch blickt ihn an und antwortet ihm ruhig: Weißt du nicht, dass ich einer bin, der von deinem Schwert durchbohrt werden kann, ohne mit der Wimper zu zucken? Der General hält inne und verbeugt sich vor dem Mönch. Gleichmut bedeutet, dass wir allen Situationen und Erfahrungen des Lebens mit gleichem Mut begegnen. Und es braucht immer wieder Mut, wenn wir hier sitzen und wir gehen und es schwierig wird, unangenehm wird. Oder wir in unbekannte Gefilde uns Gefilden uns vorfinden. Braucht es Mut. Und ich gehe davon aus, dass wir vielleicht keine so großen Zen-Meister sind wie dieser Mönch in der Geschichte. Also ich unterschätze jemanden hier gewaltig. Meistens, oder ich könnte mir vorstellen, zumindest oft wäre es auch sinnvoller, doch zu flüchten. Weil man weiß auch nicht mit den Generälen, ob die dann wirklich auch so eine Zen-Schulung haben. Aber wir üben uns hier und im Leben in dieser Praxis, in dieser Qualität des Gleichmuts, der heiteren Gelassenheit. Wir tun dies in der Meditation, wir tun dies im Alltag. Und ich denke, wenn es letztlich nicht das ist, was wir üben, wenn es nicht das ist, worum es uns geht, in der Meditation, in unserem Leben, dann bezweifle ich eigentlich den Wert der ganzen Übung. Wenn wir da sitzen, fähig sein, da zu sitzen, 8 Stunden im Tag. Unbeweglich. Was soll's? Sogar wenn wir wach sind dabei. Es ist auch interessant zu schauen, meditieren wir vielleicht doch, weil wir irgendwo hoffen, irgendwelche außerordentlichen Zustände zu erreichen. Es ist vielleicht doch, weil wir denken, letztlich werden wir ganz tolle, sehr angenehme Erfahrungen machen. Man hört ja immer von Bliss, also mit großen Entzücken, Glückseligkeit und so weiter. Oder vielleicht einfach schöne Gefühle zu finden. Wir auch schauen, wie weit wir da sind in der Meditation und im Retreat mit all diesen Erwartungen und Befürchtungen, mit Hoffnung und Angst. Und manchmal ist es schon so, denke ich. Aber immer wenn wir in diesen Erwartungen und Hoffnungen gefangen sind, verpassen wir den Angelpunkt der ganzen Geschichte. Man könnte sagen, immer dann wühlen wir in der Verpackung und übersehen die Essenz. Sieht dann so edel und würdig aus. Was Meditation und Praxis wirklich bedeutet, ist eine Schulung des Inneren gleich. wenn beim Sitzen die Schulter spannt, wenn das Knie sticht, wenn es plötzlich wahnsinnig heiß wird oder kalt wird, ist immer die Tendenz, dass wir denken, das ist ein Fehler. Und wenn ich das behoben habe, kann ich dann meditieren. Das ist nicht ein Fehler. Genau dies sind die Gelegenheiten, eben Gelassenheit zu üben. Und manchmal, wenn das wirklich gut läuft, wirklich Achtsamkeit da ist und Sammlung, die Dinge kommen und gehen und fließen, da bin ich enorm gelassen und gleichmütig. Das bedeutet überhaupt nichts. Wie gelassen und wie gleichmütig ich bin, wenn es nicht mehr so schön läuft und wenn es schwierig wird und unangenehm wird und überhaupt nicht mehr das tut, was ich denke, es tun müsste. Dann stellt sich die Frage, und ist das dort, wo wir uns wirklich üben müssen, wo wir nachgeben müssen, wo wir loslassen müssen, wo wir was braucht, um anzunehmen. Und dort können wir auch den inneren Raum eben weitermachen. Dort können wir Gelassenheit auch vertiefen. Oder umgekehrt, wenn es plötzlich still, ruhig und angenehm wird, ist es eine Gelegenheit, Gelassenheit zu üben und nicht den Anlass dafür, sich zu bemühen, zu schauen, wie man das hinkriegen könnte, wie man das verlängern oder behalten könnte oder was immer. Wann immer Angst oder Freude, Einsamkeit oder Verbundenheit im Herzen entstehen, ist eine Gelegenheit, Gleichmut zu üben. Im Alltag, im täglichen Leben üben wir Gleichmut, im Umgang mit den 8 oder mehr Winden der Welt. Der Wind von Gewinn, der Wind von Verlust, der Wind von Lob, der Wind von Tadel, der Wind von Erfolg, der Wind von Misserfolg, der Wind von gutem Ruf, von schlechtem Ruf. Vielleicht auch der Wind von Armut oder von Reichtum, von Gesundheit oder Krankheit. Kurz, wir üben uns mit allem, was angenehm und was unangenehm ist im Leben. Buddha sagte, so wie ein großer Fels nicht erschüttert wird vom Wind, so werden die Weisen nicht erschüttert von Lob und Tadel. Anstatt endlos mit Haften und Verlangen oder mit Hassen und Aversion zu reagieren, üben wir innere Durchlässigkeit. Oder in anderen Worten, und ich denke, es ist ein wichtiger Teil hier, wir üben annehmen und loslassen. Denn dies sind die Hauptzutaten des Gleichmuts, der Gelassenheit. Dort liegt innerer Friede und dort liegt echte Freiheit. Tibetische Meister geben eine Illustration für diesen gelassenen Geist. Der offene, weite Raum des Himmels fühlt sich nicht besonders geschmeichelt durch den Regenbogen und nicht besonders erschüttert durch Regenwolken und Sturm. Das ist ein inspirierendes Bild. Vielleicht könnte aber hier auch der Eindruck erweckt werden, dies bedeutet, allen Wesen und Dingen gegenüber gleich distanziert zu sein. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Man ist allen Wesen und Dingen gleich nah, wenn es wirklich Gelassenheit ist. Es handelt sich also um einen Zustand wacher Lebendigkeit und Sensibilität und keinesfalls um den sogenannten nahen Feind der Gelassenheit, eben Gleichgültigkeit oder Teilnahmslosigkeit oder Dickhäutigkeit, was ja manchmal so aussehen kann. Ich lasse mich nicht berühren, also ich bleib cool. Und das sieht vielleicht so aus wie diese Qualität, von der wir hier sprechen, ist es aber nicht. Echte Gelassenheit ist in Kontakt mit der Erfahrung und in Kontakt mit der Erfahrung gelassen. Das ist ein großer Unterschied. Und die sagen, gelassen mit offenem Herzen ist eine ganz andere Qualität als gelassen mit geschlossenem Herzen, was eben Gleichgültigkeit ist. Manchmal stellt man sich vor, Buddhisten versuchten alle Gipfel des Erlebens abzuschneiden und alle Täler damit aufzufüllen. Ja? Das höre ich immer mal wieder. Aber dann wird man ja so grau, richtig Buddhisten sind grau, flach und unbewegt. Und sowas. Wenn damit die dramatischen, leidenschaftlichen, leidenschaffenden, emotionellen Dramen gemeint sind, dann stimmt das vielleicht schon. Dann ist das vielleicht auch so gemeint. Es gibt aber auch die glückdurchdrängten, kristallklaren und unbegrenzten Räume der Erkenntnis, der Freude, der Mitfreude. Diese Gipfel des Erlebens sind auch Teil echter spiritueller Erfahrung. Und dabei sind sie nur dann möglich, wenn umfassende Gelassenheit den Rahmen bildet. Gerade nur dann sind sie möglich. Und es gibt auch die berührenden und herzöffnenden Räume tiefster Ruhe, Verbundenheit und Mitgefühl. Und auch diese Tiefen des Erlebens sind Teil echter spiritueller Erfahrung. Und dabei sind sie auch durchdrungen von tiefster Gelassenheit. Tiefste Gelassenheit ist auch hier vorgedrungen. Um innere Transformation möglich zu machen, müssen wir alle Dinge des Lebens in ihrem innersten oder wahren Wesen, in ihrer wahren Natur, zutiefst erfahren. Also nicht irgendwie intellektuell so erfahren, sondern in der Erfahrung als so erleben, wie sie sind. Und da gibt es keinen Platz für Gleichgültigkeit. Um unsere Tiefen zu erfahren und zu verstehen, brauchen wir volles Interesse und alle unsere Energie. Und da ist kein Raum für Halbherzigkeit. So Gleichgültigkeit bringt da nichts. Ein Missverständnis, das sich oft einschleicht, gerade auch wenn man die dramatischen Zen-Geschichten hört, möchte ich hier einmal mehr klären. Natürlich werden wir ständig immer wieder aus dem Gleichgewicht fallen. Das sehen wir auch hier, wenn wir sitzen und gehen. Natürlich werden wir immer wieder doch reagieren. Entgegen unserem besten Wissen und Verständnis werden wir von Ärger und Abneigung überflutet. Werden wir von Anhaften und Verlangen gepackt. Weil wir zu langsam sind, weil wir zu wenig wach und klar sind angesichts der uralten und tief konditionierten Muster der Reaktivität. Das ist unvermeidlich und ist völlig okay. Sobald wir aber das wahrnehmen, sobald wir die Reaktivität wahrnehmen, dann ist es wieder Zeit für Gelassenheit auch uns selber gegenüber. Gelassenheit auch unserer Reaktivität gegenüber. Es ist nicht eine Zeit für innere Strafaktionen, sondern es ist eine Zeit, wo besonders viel Zuwendung für uns selber gefragt ist. Das heißt, einmal mehr sind hier Werten und Verurteilen, Selbstkritik, Selbstbemängelung fehl am Platz. Weil das wieder mal noch mehr wäre von der gleichen alten Geschichte. Reaktivität gegenüber unserer Reaktivität. Ich denke, hier zeigt sich auch, was mit liebevoller Gelassenheit gemeint ist. Wir fühlen die schwierige, die unangenehme Emotionslage und wir bleiben damit in Kontakt. Und dadurch spüren wir, was sie bewirkt. Wir spüren, wie sie uns Leiden schafft. Und wenn wir das direkt wahrnehmen, entsteht Mitgefühl für die Situation, für uns selber. Das ist etwas völlig anderes als Selbstbeurteilung. Das ist eine weise, eine heilende innere Haltung aus Verständnis, Offenheit und Mitgefühl. Eine Haltung, die Fairness von der Gleichgültigkeit des Verdrängens, weil wir uns selber mit echtem Interesse begegnen. Eine Art, die lebendig ist und wach. Die tiefste Art der Gelassenheit entsteht aus Erkenntnis. Es entsteht aus der Erkenntnis der vergänglichen, nicht erfassbaren, nicht selbstexistenten Natur aller Dinge und unserer selbst. Longchenpa, der große tibetische Dzogchen-Meister, spricht darüber in einem letztlichen Sinn. Er sagt, weil alles nur Erscheinung ist, vollkommen in dem, was es ist, jenseits von gut oder schlecht, jenseits von Wertschätzen oder Verwerfen, kann man einfach in Gelächter ausbrechen. Das ist die letztendliche Sicht der Dinge. Wenn wir das tatsächlich können, zum Beispiel auch angesichts des eigenen Todes, ich denke, dann haben wir ein ziemlich hohes Niveau erreicht. Aber deshalb kultivieren wir Gelassenheit und Gleichmut hier, weil wir es brauchen werden, immer wieder im Leben. Und gerade auch am Schluss des Lebens. Wenn wir klar erkennen und erfahren, dass nichts in diesem Dasein erfassbar ist, festhaltbar ist, und deshalb loslassen und sein lassen mit liebevollem Gleichmut, immer dann erfahren wir das Leben, so wie es ist, voll und reich. Dann können wir, wie diese Nonne sagen, nachdem mein Haus niedergebrannt war, hatte ich eine unverbaute Sicht auf den Mond bei Nacht. So viel zu Gleichmut und Gelassenheit, wie wir sie im Vipassana in der Erkenntnismeditation und Praxis üben, hier oder im Alltag hoffentlich. Ich möchte auch noch die Praxis von Gleichmut und Gelassenheit als Brahma-Vihara kurz betrachten. Die sogenannten Qualitäten des Herzens, die Brahma-Viharas genannt werden, sind Metta, liebevolle Güte, Karuna, Mitgefühl, sind zwei, Mudita, Mitfreude, sind drei, wertschätzende Mitfreude, sind drei, und Nummer vier eben diese Gelassenheit, dieser Gleichmut, aber in Bezug auf andere Menschen, Lebewesen. Ich möchte vor allem die Wechselwirkung zwischen Gleichmut und diesen anderen drei Qualitäten von Liebe, Mitgefühl oder Mitfreude betrachten. Zu dem Wort Brahma-Vihara vielleicht noch. Vihara heißt so viel wie Aufenthaltsort und Brahma sind die höchsten Wesen, die höchsten Götter in der indischen Mythologie. Und es wird gesagt, dass diese Brahmas ausschließlich in göttlichen Zuständen des Herzens und Geistes verweilen. Eben in Zuständen der liebevollen Güte, des Mitgefühls, der Mitfreude und der Gelassenheit. Ich denke, es ist nicht so wichtig, ob es diese Götter gibt oder nicht, aber es ist interessant, die Überlegung, dass die höchsten Zustände, in denen Lebewesen ruhen können, sind genau die vier. Liebevolle Güte, Mitgefühl, Mitfreude, Gelassenheit. In Bezug auf diese vier Praxisaspekte, das sind Praxisaspekte, die sich immer auf Lebewesen beziehen. Liebe bezieht sich nicht auf meinen Umgang mit unmittelbarer Erfahrung oder mit Dingen oder mit Situationen, sondern bezieht sich auf meinen Umgang mit Menschen, sich selber oder anderen. Dasselbe für Mitgefühl, dasselbe für wertschätzende Mitfreude. Und in diesem Zusammenhang dasselbe mit Gelassenheit und Gleichmut. In Bezug auf diese Brahma-Vihara-Praxis hat Gleichmut mehrere Bedeutungen oder Funktionen. Zum Beispiel bedeutet Gleichmut, Unparteilichkeit zwischen den verschiedenen Menschen oder Gruppen von Menschen, die wir üblicherweise als unsere Freunde, als uns Gleichgültige oder als Feinde oder schwierige Menschen oder unangenehme Menschen betrachten. In manchen buddhistischen Traditionen wird an der Unparteilichkeit gearbeitet, indem man zum Beispiel liebevolle Güte übt und die systematisch mit verschiedenen Kategorien von Menschen übt. Und viele von euch sind damit wohl bekannt. Man kann Metta, liebevolle Güte, üben, zuerst mit sich selber, dann mit jemandem, dem man sehr zugetan ist, der für uns sehr hilfreich war, dann mit einem Freund, dann mit einer Person, die uns egal ist, bewusst ist, unbeteiligt lässt, dann mit einer schwierigen Person und dann mit vielen oder allen Lebewesen. Und versucht ihnen gleichermaßen Liebe, Mitgefühl und Mitfreude entgegenzubringen. Und indem wir diese verschiedenen Beziehungsarten auswählen, entwickeln wir mehr und mehr die Fähigkeit, allem gegenüber eine gleiche Art von Beziehung zu haben. In anderen Zugängen und Übungen, auch besonders in der tibetischen Tradition, reflektiert man darüber, wie im Leben immer wieder Freunde zu Feinden werden können. Das ist auch ganz interessant zu sehen. Also Beispiele, die man viel sieht, gerade in unserer Gesellschaft, weil es so schnell geht oft, von romantischer Verliebtheit zu Gleichgültigkeit zu Verachtung oder abgrundtiefem Hass. Das braucht manchmal nur 5 Jahre, manchmal 21. Es werden auch immer wieder Feinde zu Freunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind zwischen den USA und Japan die engsten wirtschaftlichen Beziehungen entstanden. Weil das so praktisch war für beide Seiten, hat man sich plötzlich wieder gut verstanden. Uns Gleichgültige können zu guten Freunden werden, das kennen wir alle. Irgendwie hat man den schon lange gekannt, aber nie wahrgenommen. Und durch irgendwelchen Zufall ist man ins Gespräch gekommen und merkt plötzlich, ja, den mag ich ja ganz gut. Oder umgekehrt. Wir lernen jemanden kennen, jetzt den wir bisher nicht beachtet haben, und jetzt wissen wir wirklich, dass wir die nicht mögen. Im ständigen Wechsel der Bedingungen dieses Daseins sind die Lebewesen nicht innewohnend freundlich oder feindlich. Das hat auch gestern Renate erläutert. So schnell nehmen wir Leute so war, als wäre die Zuteilung, die wir mal gemacht haben, eine fixe Eigenschaft dieser Person. Also wenn mir die Person nicht passt, kann sie auch nicht jemand Nettes sein, Punkt. Oder jemand Liebenswürdiges, wenn ich sie blöd finde. Nicht möglich. Weil wenn ich sie blöd finde, ist sie innewohnend blöd. Hatten wir bereits, das zu sehen. Und ein bisschen hin und her zu gehen zwischen den Möglichkeiten, dass die ganze Relativität dieser Projektionen sichtbar wird, hilft uns, unparteiischer zu sein. Nicht im Sinn von gleicher Distanz, sondern im Sinn von der Fähigkeit, alle irgendwo berühren, spüren zu können. Auch wenn es uns nicht gleich leicht fallen wird bei allem offensichtlich. Und so ist es auch weder angemessen noch hilfreich, in unserem Wertesystem Menschen fix als Freunde, Neutrale oder Feinde festzulegen, zu sehen. Hier wirkt Gleichmut ausgleichen, schafft Ausgewogenheit und Angemessenheit. Gleichmut schafft das Fundament für den Palast bedingungsloser Liebe, bedingungslosen Mitgefühls. Gleichmut bedeutet aber auch, das ist ein anderer Aspekt, die Weisheit, die erkennt, dass ungeachtet unserer guten Wünsche und Taten, die aus Mitgefühl, aus Liebe, aus Mitfreude entstehen, alle Wesen die Folgen ihres eigenen Tuns zu tragen haben. Wer Hass sät, wird nicht Glück und Liebe ernten. Wer 3 Tage sich in Achtsamkeit und Wachheit übt, wird wahrscheinlich nächste Woche wacher sein als jemand, der sich jetzt die 3 Tage betrunken hat, sinnlos. Das ist nicht ein sehr esoterisches karmisches Gesetz, das ist ziemlich offensichtlich. Der Karma klingt immer so esoterisch. Wenn wir uns eine Woche lang in Hass und Ärger und Wut üben, werden wir wahrscheinlich die nächste Woche hasserfüllter sein und ärgerlicher und wütender und auch die Leute ärgern um uns herum und sie entsprechend auch so erfahren und das zurückkriegen. Und wenn wir uns eine Woche lang in liebevolle Güte üben, wird die nächste Woche oder das nächste Leben, ist egal, ist dasselbe, eben entsprechend liebevoller sein für uns und unsere Umgebung. Egal wie viel Liebe und Mitgefühl man mir entgegenbringt, wenn ich systematisch Hass, Ärger, Wut übe, dann werde ich zu dem. Dann könnt ihr mir lang alle wünschen, dass ich glücklich, liebevoll, sanft und friedfertig sein würde. Das hilft nicht. Es ist die Weisheit, die erkennt, dass ungeachtet unsere guten Wünsche und auch unsere guten Taten, aus Liebe und Mitgefühl, alle Wesen die Folgen ihres eigenen Tuns zu tragen haben. Wie wir mit schwierigen und schmerzhaften Situationen umgehen können, hängt nicht vom Mitgefühl anderer ab, sondern von unserer Übung und unserer Fähigkeit, diesen Situationen mit Gleichmut und Offenheit zu begegnen. Und deshalb lautet der Satz, den man in dieser Meditation braucht, sehr anders als die Sätze, die manche von euch kennen von der Metta- oder liebevollen Güte-Meditation, die lauten wie: Mögest du glücklich sein, mögest du gesund sein, mögest du frei sein von Gefahren, mögest du unbeschwert leben. Oder in der Mitgefühlsmeditation, mögest du frei sein von Leiden und Schmerzen. Oder in der Mitfreude- und Wertschätzungsmeditation, möge dein Glück, dein Wohlergehen, deine Güte, dein Erfolg immer zunehmen, nie enden, also dass sich mitfreuen. Sind verschiedene Qualitäten von Liebe, Mitgefühl und Mitfreude, aber der Wunsch ist ganz ähnlich. Mögest du besser gehen, mögest du frei sein. Die 4. von diesen Dhammaviharas, die Gelassenheit oder Gleichmutmeditation, die man auch für andere übt, auch mit so einem Satz, dort braucht man einen Satz, der radikal anders ist. Der heißt: Du bist der Erbe, du bist die Erbin deines eigenen Tuns. Dein Glück und dein Unglück hängt von deinen eigenen Taten ab, nicht von meinen guten Wünschen für dich. Das ist ziemlich radikal anders. Dein Glück, dein Unglück hängt von dir ab, nicht von all dem, was ich für dich tue oder tun kann. Und diese Aussage kann sehr kalt klingen und irgendwo auf schockierende Weise gleichgültig. Und darum muss diese Übung ganz klar die 4. sein, die letzte sein in der Reihe dieser Brahmaviharas. Also wir üben Metta sehr ausgiebig, in einer Art und Weise, die uns wirklich berührt und transformiert. Wir üben Mitgefühl sehr ausgiebig, wir üben Wertschätzung und Mitfreude sehr ausgiebig. Und dann üben wir Gelassenheit im Zusammenhang mit diesen wirklich gemeinten und gelebten guten Wünschen. Das heißt, die guten Wünsche und Handlungen zum Wohle aller anderen, aller Lebewesen werden ins richtige Licht, ins Licht der Weisheit gerückt. Und so wird Gleichmut das Gefäß der Weisheit, das die anderen 3 Brahmaviharas trägt. Weil es ist das Licht der Weisheit, das erkennt, dass egal was wir für andere tun können, wir können es ihnen nicht abnehmen. Sie müssen selber erwachen. Sie müssen sich selber transformieren. Wir wünschen und wir tun unser Bestes, aber wir sind dann auch nicht vom Erfolg oder Misserfolg unseres Tuns abhängig. Und ich nehme an, diesen großen Prozentsatz in diesem Raum Helferinnen sind. Und das ist eine ganz große Schwierigkeit, deren wir immer wieder begegnen. Unsere Abhängigkeit vom Erfolg und vom Misserfolg unseres guten Tuns. Selbst Buddha und auch Christus konnten die Menschen nicht einfach von ihrem Leiden befreien. Und beide hatten sogar Feinde, zum Teil schreckliche Feinde, welche ihnen nach dem Leben trachteten und zum Teil auch erfolgreich. Ihr Tun war aber nicht vom Erfolg oder Misserfolg abhängig. Gleichmut schützt vor dem Stolz des Erfolgs, schützt uns vor dem Stolz des Erfolgs und vor der Entmutigung und Niedergeschlagenheit, die kommen kann durch den Misserfolg. Misserfolg unseres heilsamen, unseres gut gemeinten, unseres positiv motivierten Tuns. Schützt uns vor dem Ausbrennen zum Beispiel. Gleichmut hat aber auch eine ganz direkte Wirkung auf diese drei Qualitäten von Liebe, Mitgefühl und Mitfreude. Gleichmut ist ein Bestandteil echter Liebe, echten Mitgefühls und echter Mitfreude. Ich möchte abschließend noch beschreiben, wie sich das im Einzelnen auswirkt. Gleichmut schützt Güte, liebevolle Güte davor, sich in Emotionalität zu verlieren. Also das mögest du glücklich sein, kann auch ganz leicht in Sentimentalität umkippen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man kann eine schöne Metta-Meditation haben, alles fließt und die Tränen, einige haben Tränen und alle sind so berührt. Dass wir da hinschauen, wenn Gelassenheit und Gleichmut da ist, ist die Liebe weniger bedingt, das heißt, wir haben weniger Vorstellungen und Erwartungen und Hoffnung damit verknüpft, dafür ist sie umso viel echter. Ist vielleicht weniger emotional, aber offen. Keine Widerhaken da. Gleichmut ist die Balance des Geistes, des Herzens und veredelt liebevolle Güte, Metta, durch Stetigkeit, durch Treue und durch Loyalität. Eigentlich es verleiht unserer liebevollen Güte eine größere Tiefe in der inneren Haltung, die sozusagen durch dick und dünn an dem Glück wünscht. Unabhängig auch von der momentanen eigenen Stimmung. Also oft üben wir liebevolle Güte und dann sagen wir, heute geht's nicht. Heute geht's nicht heißt, ich habe das schöne Gefühl dabei nicht, dass ich so gern hätte. Oder von dem ich glaube, ich müsste es haben. Aber wir können auch Liebe und Güte anderen schicken, wenn wir schlecht drauf sind. Eigentlich eine interessantere Übung, weil es letztlich eine Haltung ist, die wir ausdrücken, die wir kultivieren. Die Absicht dahinter. Unabhängig davon, wie sich das dann im jeweiligen Moment anfühlt. Dasselbe mit Mitgefühl. Wenn wir hier stehen und wir sehen, dass sich jemand im Abgrund Nähe, vielleicht ein Kind, das nicht aufmerksam ist, müssen wir auch nicht sagen, also mögest du frei sein von Leiden, mögest du sicher sein und wenn sich dann unser Herz öffnet endlich, dann packen wir zu und halten sie davon ab, da runterzufallen, sondern es ist vielleicht im Moment nicht angenehm, aber wir tun, was in dem Moment getan werden muss. Gleichmut bereichert liebevolle Güte mit der Qualität der Geduld. und die Fähigkeit, die Dinge anzunehmen, wie sie sind, unabhängig vom Resultat. Erlaubt uns, mit unserem hilfreichen Tun weiterzufahren, unabhängig vom Resultat. Und so ist Gleichmut die Grundlage für Metta. So ist Gleichmut die Grundlage für Metta. Gleichmut gibt auch Karuna, dem Mitgefühl, ausgeglichenen und unerschütterlichen Mut und Furchtlosigkeit. Gleichmut befähigt Mitgefühl, die manchmal fast überwältigenden Abgründe des Leidens und der Hoffnungslosigkeit, welche einem mitfühlenden Herzen immer wieder begegnen, zu konfrontieren, auszuhalten. Schwierig, Mitgefühl zu haben, echt, dass das nicht einfach auf Distanz ist und dann irgendwas tut. Weil das bedeutet, dass wir das Herz offen behalten müssen angesichts des Leidens. Und genau Gleichmut ist es, dass das möglich macht. In Bezug auf aktives Mitgefühl ist Gleichmut die Qualität, die uns ermöglicht, ruhig und fest oder stetig weiterzuarbeiten und zu wirken. Es ist eine Fähigkeit, die unerlässlich ist für jene, die in ihrem Leben die schwierige Kunst des Helfens praktizieren. Gleichmut, könnte man sagen, veredelt unser enthusiastisches Mitgefühl mit geduldiger Hingabe. Und so ist Gleichmut Grundlage auch für Mitgefühl, für Karuna. Gleichmut verhindert, dass Mudita, die wertschätzende Mitfreude, zum Oberflächlichen überschwang wird. Die Weisheit, aus der Gleichmut entspringt, gibt der Mitfreude eine realistische Perspektive und sorgt dafür, dass wir nicht mit kleinen Erfolgen uns zufrieden geben und uns wahnsinnig toll finden und fast nicht fassen können. Uns darin verlieren, sondern immer auch ein großes Ziel vor Augen behalten. Das ist die endgültige Befreiung vom Leiden für uns alle. Gelassenheit, Gleichmut bedeutet letztlich Unerschütterlichkeit. Und diese Art von Gelassenheit ist unerschütterlich, weil sie nicht anhaftet, weil sie ganz und gar an nichts festhält. Nicht, weil sie so wahnsinnig zementiert ist im Widerstand, dass sie unerschütterlich wird, sondern weil sie völlig flexibel ist und an nichts festhält. So möchte ich mit Buddha schließen. Für diejenigen, die anhaften, gibt es Bewegung, Aufregung. Aber für diejenigen, die nicht anhaften, gibt es keine Aufregung, Bewegung. Wo keine Bewegung und Aufregung ist, da ist Stille. Wo Stille ist, da ist kein Verlangen. Wo kein Verlangen ist, gibt es weder Kommen noch Gehen. Wo kein Kommen und Gehen ist, gibt es kein Entstehen und Vergehen. Wo kein Entstehen und Vergehen ist, gibt es weder diese Welt, noch jenseitige Welt, noch etwas dazwischen. Und genau dies ist das Ende des Leidens. Die Freiheit der unerschütterlichen Ruhe, des tiefsten Friedens, und der vollständigen Erfüllung.